Salon 5.
Inhaltswarnung. In diesem Podcast geht es um Drogensucht und Drogenkonsum und in diesem Zusammenhang auch teilweise um psychische Erkrankungen und Suizid. Wenn es euch mit diesen Themen nicht gut geht, hört den Podcast lieber nicht oder zumindest nicht alleine. Hilfe findet ihr unter anderem bei der bundesweiten Sucht- und Drogenhotline unter 01801 31 30 31 und beim bundesweiten Sorgentelefon des DRK unter 060 62 607 67. Vielen Dank.
Salon 5. Geld, Macht und Leben.
Wir haben einfach gelernt, Realitäten anzuerkennen. Wir haben eine Vielzahl von Menschen, ungefähr 160.000, die abhängig sind von illegalen Opiaten. Und dass wir versuchen, natürlich auch Menschen in die Entgiftung zu bringen, wenn sie das denn wollen. Aber wenn sie im Moment Drogen konsumieren wollen, ist es unser Auftrag, ihnen alle Informationen zu geben, wie sie das möglichst risikoarm tun können, dass sie keine dauerhaften Schäden erleiden in Bezug auf Infektionen oder sich gar oder lebensbedrohliche Zustände erleiden durch Überdosierung.
Hey alle zusammen, ich bin Debbie und wir reden heute hier bei Salon 5 über sicheren Drogenkonsum. Die Deutsche AIDS-Hilfe hat ein Programm, das Safer Use heißt und suchtkranken Menschen helfen soll. Ich bin jetzt hier mit Dirk Schäffer von der Deutschen AIDS-Hilfe und werde mit ihm etwas über dieses Safer Use und generell Drogenkonsum quatschen. Hallo Dirk, schön, dass du bei uns bist.
Ja, schön, dass ich bei euch sein darf. Hallo.
Das freut mich sehr. Dirk, auf der Webseite steht, dass du Referent für Drogen- und Strafvollzug der Deutschen AIDS-Hilfe bist. Was genau kann ich mir denn unter dieser Berufsbezeichnung vorstellen?
Ja, also vielleicht ganz kurz zum Hintergrund. Die Deutsche AIDS-Hilfe hat vor vielen Jahren den Auftrag bekommen, sich um besonders bedrohte Gruppen zu kümmern, die von HIV und Hepatitis bedroht oder betroffen sind. Und also von der Bundesregierung ist der Auftrag gekommen. Und seitdem machen wir das. Und ich kümmere mich eben um Menschen, die vorrangig illegale Substanzen kümmern oder die im Strafvollzug sind wegen ihres Drogenkonsums. Und unsere Aufgabe ist es, Menschen aufzuklären, aber auch die Fachöffentlichkeit aufzuklären und zu schauen, dass sich Menschen, wenn sie Drogen konsumieren, das möglichst sicher machen. Und aber auch für sie da zu sein, wenn sie andere Ziele haben, wie Entgiftung, Therapie. Und aber wir kümmern uns vorrangig um Menschen, die bereits Drogen konsumieren und machen eben keine Drogenprävention. Also so Sachen wie Kinder stark machen, das machen wir nicht, sondern wir kümmern uns ausschließlich um die, die bereits konsumieren. Und das ist meine Aufgabe, Veranstaltungen zu konzipieren, Medien zu erstellen und für unsere Mitgliedsorganisationen, ungefähr 120 Mitgliedsorganisationen haben wir, auch für Qualitätssicherung in der Beratung zum Beispiel zu sorgen.
Wow, das ist ja einiges, was du da machst. Kommen wir auch direkt zum Programm Safer Use, darauf zu sprechen. Könntest du kurz erklären, was genau dahinter steckt und woher die Idee eigentlich kommt?
Ja, die Idee stammt bereits aus Mitte der 80er Jahre, wo man zu der Zeit eigentlich nur die Möglichkeit hatte, ich sag mal, Drogen zu konsumieren oder eben clean zu werden, in die Entgiftung zu gehen und dann in die Therapie. Es gab aber wenig Informationen für die Menschen, die zum Zeitpunkt X nicht in die Therapie können oder wollen und auch vielleicht gar nicht das Ziel haben, im Moment auch ohne psychoaktive Substanzen zu leben. Und aus Kreisen von Drogenkonsumenten, aber auch von der Wissenschaft wurden nach und nach Strategien erarbeitet, wie man denn Drogenkonsum sicherer machen kann. Dabei muss man sagen, Drogenkonsum ist nie völlig sicher. Es gibt immer Unwägbarkeiten. Man kennt aufgrund der Illegalität die Stoffqualität nicht. Es kommt auf die Applikationsform an, also wie man Drogen konsumiert. Es kommt auf die Menge an, wie man sich fühlt. Und nach wurden halt immer mehr Informationen zusammengetragen. Und das wurde dann unter dem Begriff Safer Use, sicherer Drogen konsumieren, zusammengefasst.
Wie genau sieht denn dann der generelle Hilfsprozess aus? Wie muss ich mir das vorstellen? Kommt eine drogenabhängige Person zu Ihnen und sagt, ich möchte Hilfe? Oder gehen Sie auf die Drogenabhängigen zu? Und was genau machen Sie denn dann?
Also, ich arbeite ja in der Bundesgeschäftsstelle, also in dem Bundesverband, der für die Konzepte zuständig ist, um Medien zu machen. Wir haben in der Bundesgeschäftsstelle direkt ja keinen direkten Klientenkontakt, aber was normalerweise in einer unserer 120 Mitgliedsorganisationen passiert, ist Folgendes, dass wir haben vielfach niedrigschwellige Hilfsangebote, wo Menschen ohne Termin hinkommen können und sagen können, was sie wollen, also zu jeder Öffnungszeit. Und dann, das ist der Begriff zieloffene Suchtarbeit, dass wir quasi das machen, was der Wunsch der Leute ist. Und das geht tatsächlich von sauberen Konsumutensilien ausgeben, dass die Leute sauberes Zubehör haben, bis hin zur Vermittlung von Entgiftungs- und Therapieplätzen. Also bei uns ist es so, dass nicht die Sozialarbeiterin oder der Sozialarbeiter sagt, wir glauben, das ist das Beste für dich und du solltest das und das machen, sondern wir sind eigentlich sehr offen und hören erstmal zu, was überhaupt der Wunsch ist, wie die Situation desjenigen ist. Und das fassen wir unter diesem Begriff zieloffene Suchtarbeit zusammen, dass das nämlich sehr variabel ist, je nach Situation des Betroffenen. Also völlig unterschiedliche Hilfsangebote, wie ich es gerade dargestellt habe. Es beginnt mit, dass wir ein warmes Essen anbieten. Die Leute können sich duschen, sie können ihre Wäsche waschen. Aber wir vermitteln ihnen auch Krankenhausplätze zum Entgiften. Oder bringen Sie in die Therapie, wenn Sie das denn möchten. Und das ist immer Voraussetzung, dass es der eigene Wille ist.
Okay, also es ist jetzt nicht eine drogenabhängige Person kommt zu einem dieser Stellen und der erste Schritt ist, okay, so kommst du aus der Sucht raus, sondern mehr, was sind deine Bedürfnisse, was möchtest du von uns, was brauchst du gerade akut?
Genau, das ist anders wie noch vor vielen Jahren. Da gab es, ich sag mal, klare Vorgänge. Man musste einen Termin machen, musste 3, 4 Wochen warten, dann musste man da hinkommen. Und mit der Zeit hat sich gezeigt, dass man so Menschen nicht erreichen kann, sondern dass man sehr niedrigschwellig sein muss und auch tatsächlich auch oft zuhören muss, was die Leute möchten, in welcher Situation sie sich befinden und wie es ihnen geht und welchen Wunsch sie haben.
Zu so einem Drogenkonsum, also nicht bei allen, aber zum Beispiel Heroin, womit wir uns auch jetzt hier bei Salon 5 ein bisschen beschäftigen, gehört ja auch ein bisschen mehr an Material, außer das Heroin an sich. Wird das auch kostenlos zur Verfügung gestellt?
Also in der Regel ja. Also wir kümmern uns vorrangig um Drogenkonsumenten, die Opiate, also Heroin oder Kokain oder Amphetamine konsumieren, aber auch mit Menschen, die Cannabis konsumieren oder deren Eltern zu uns kommen. Also die gesamte Palette ist vertreten. Und Grundvoraussetzung, wenn man, ich sag mal, sicherer und risikominimierter konsumieren will, weil die Bedingungen oftmals unhygienisch sind, in denen Konsum stattfindet, ist, dass man saubere Utensilien hat, wie eine Alufolie, um davon zu rauchen, wie saubere Spritzen und Nadeln oder Sniffröhrchen. Und dass man sich das nicht von anderen leiht, sondern dass jeder seine eigenen Utensilien hat. Und die bekommt man in der Regel kostenlos in unseren Einrichtungen, also oder gegen einen ganz geringen Unkostenbeitrag von 20, 50 Cent oder sowas kann man die Sachen bekommen. Das ist ein bisschen unterschiedlich. Und das gehört zum Konzept von Safer Use, die Bereitstellung von den Utensilien, die man braucht, um im Rahmen der Möglichkeiten seine Risiken zu minimieren.
Was würdest du sagen, sind jetzt auf Heroin bezogen so die größten Gefahren beim Heroinkonsum,
Ja.
außer dass es eine Droge ist, die schon
Ja.
ziemlich lebensgefährlich werden kann?
Also natürlich, das ist klar, das ist jedes Mal eine Art Va-Banque-Spiel, Heroin zu konsumieren, weil es A, eine Schwarzmarktsubstanz ist, wo man nie weiß, wie hoch die Potenz ist, also der Wirkstoffgehalt. Es kommt maßgeblich auf die Konsumform an. Also es ist so, wenn gewöhnte Konsumenten die Substanz sniffen oder rauchen, ist die Möglichkeit einer Überdosis sehr gering oder man kann auch sagen, nicht mehr gegeben, während wenn man sie spritzt und die Substanz direkt ins Blut geht, dann kommt es vielfach oder dann kann es zu Atemdepressionen kommen und zu Überdosierung. Das ist sicherlich mit das größte Risiko, weil Heroin Einfluss auf die Atmung hat und der Atemreflex nicht mehr so vorhanden ist. Und das Zweite ist sicherlich die Gefahr, zumindest beim, wenn man spritzt, dass man sich Hepatitis oder auch eine HIV-Infektion zuzieht, wenn man nämlich nicht seine eigenen Konsumutensilien benutzt, sondern sie sich von anderen leiht oder sie gemeinsam benutzt und einer von den anderen bereits eine Infektion hat, dann gibt es tatsächlich auch ein sehr hohes Risiko, sich zu infizieren. Und das sind vielleicht die beiden größten Dinge, die neben den Risiken des illegalen Drogenkonsums ziemlich prominent sind. Überdosierung, Infektion.
Also würdest du sagen, die allergrößten No-Gos beim Heroin-Drogenkonsum sind die Materialteilung?
Genau. Und man sollte, wann immer möglich, die Substanz nicht spritzen, sondern auf andere, ich sag mal, weichere Konsumformen wie Sniffen oder Rauchen umsteigen oder sie, wenn überhaupt, praktizieren, wenn man das unbedingt will. Das sind sicherlich zwei ganz wichtige Safer-Use-Maßnahmen, um Risiken zu reduzieren. Aber ich will noch dazu sagen, das habe ich am Anfang schon mal gesagt, es gibt keine hundertprozentige Sicherheit, weil wir reden hier von Substanzen, egal welche Substanz, die alle vom Schwarzmarkt kommen, wo wir nie wissen und die Konsumentinnen nie wissen, wie stark sie sind und welche Inhaltsstoffe sie überhaupt haben und welche Beimengung. Und das ist ein weiteres unglaubliches Risiko, was auch kaum handelbar ist.
Dann habe ich auch noch eine Frage zu Utensilien. Und zwar ist auf der Webseite wird auch angegeben, dass man auch das eigene Feuerzeug benutzen soll beim Heroinkonsum. Und für alle, die es jetzt nicht wissen, du kannst mich auch gerne korrigieren, aber wenn man Heroin quasi auf eine Alufolie tut oder einen Löffel oder so, dann erhitzt man das von unten und atmet quasi den Dampf ein und wird dann davon high. Jetzt war meine Frage, warum das eigene Feuerzeug benutzen? Weil, also, man konsumiert ja nicht das Feuerzeug.
Das stimmt. Man konsumiert auch nicht den Löffel und auch
Ja.
der sollte der eigene sein, weil es darum geht, ich sag's mal so, wenn die Substanz, also zum Beispiel beim Spritzdrogenkonsum, aufgelöst wird und sie injiziert wird, dann kommt derjenige, der das macht, immer mit Blut in Kontakt. Diese Einstichstelle wird abgewischt, ob mit dem Daumen oder mit einem Stück Papier. Und natürlich kommt auch das Feuerzeug und alle anderen Utensilien, die man dazu benutzt, können mit Blut und auch vor allen Dingen Bakterien in Kontakt kommen. Und deshalb ist es halt wichtig, dass man das Feuerzeug, was einfach nicht sauber ist und insbesondere an diesen Reibrädern Blutanhaftungen haben kann, nicht an den nächsten weitergibt, der das Feuerzeug wieder an diesem Reibrad dreht und seine Einstichstelle wieder mit dem Finger reinigt. Und so entstehen halt Infektionsketten von HIV und Hepatitis. Und deshalb sagen wir ganz grundsätzlich, auch wenn die Risiken, was die Konsumutensilien betrifft, schon unterschiedlich hoch sind, sagen wir, benutze am besten nur deine Utensilien, die bei dir sind und die niemand anders benutzt, dann bist du auf der sicheren Seite. Das, was Infektionsvermeidungen auch das Risiko von bakteriellen Infektionen betrifft.
Okay, dann habe ich das verstanden.
Das ist nicht
Das,
so ganz einfach zu erklären, weil man ein
ja.
bisschen Konsumvorgang gucken muss, aber man muss vielleicht für den Ra noch mal wissen, dass vielfach die Leute in einer schlechten sozialen Situation sind. Der Konsum findet oftmals draußen statt, unter unhygienischen Bedingungen. Und daraus resultieren halt viele bakterielle Infektionen, aber auch HIV-Infektionen oder Hepatitis. Und deshalb ist das eine, sage ich mal, der Grundregeln. Und wir unterscheiden da auch nicht, welches Konsumutensil, sondern die Leute kriegen ein ganz sauberes Set in den Einrichtungen, auch wenn sie wollen, ein neues Feuerzeug, um das dann eben ausschließlich für sich zu benutzen.
Die Deutsche AIDS-Hilfe oder ihr habt ja auch so eine Broschüre zum Thema Safer Use. Also ihr gebt ja schon sehr offen Tipps für, ich sag mal, einen in Anführungszeichen gesunden Drogenkonsum. Inwieweit Drogenkonsum gesund sein kann, ist eine andere Debatte. Hast du manchmal irgendwo die Angst oder siehst du die Gefahr, dass es auch den generellen Drogenkonsum erhöhen kann, weil es sind ja öffentliche auch Dokumente, die
Ja,
sich jeder anschauen kann?
genau. Also du hast völlig recht. Mit der Frage werden wir oft konfrontiert. Wir natürlich kann man sich im Internet die Sachen überall anschauen. Wir achten aber zum Beispiel darauf, wenn man die Sachen bei uns bestellt, dass wir immer anmerken, dass es eigentlich keine Präventionsutensilien für Schulklassen sind. Oder also ne, dafür macht die BZGA, die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, macht eine altersgerechte Prävention, sondern dass sich unsere Medien ausschließlich oder ausschließlich dort eingesetzt werden sollen, wo Menschen bereits aktiv konsumieren, um ihnen dann eine informierte Konsumentscheidung auch möglich zu machen. Nur wer über viele Informationen verfügt, kann sich situations- und risikogerecht verhalten. Du hast völlig recht, dass die Sachen für Nicht-Drogenkonsumenten auch nicht geeignet sind. Das sind die falschen Medien für Schülerinnen meiner Ansicht nach. Deshalb sind sie auch nicht dafür gemacht und werden auch explizit nicht an Schulen ausgegeben. Wir hören natürlich öfter, das ist durchaus eine kritische Diskussion, dass wir dazu beitragen, Drogenkonsum zu vereinfachen und letztendlich noch dazu beitragen, dass Leute immer weiter Drogen konsumieren. Ich sehe das ein bisschen anders. Wir haben einfach gelernt, Realitäten anzuerkennen. Wir haben eine Vielzahl von Menschen, ungefähr 160.000, die abhängig sind von illegalen Opiaten. Und dass wir versuchen, natürlich auch Menschen in die Entgiftung zu bringen, wenn sie das denn wollen. Aber wenn sie im Moment Drogen konsumieren wollen, ist es unser Auftrag, ihnen alle Informationen zu geben, wie sie das möglichst risikoarm tun können, dass sie keine dauerhaften Schäden erleiden in Bezug auf Infektionen oder sich gar oder lebensbedrohliche Zustände erleiden durch Überdosierung. Das ist unser Auftrag und den versuchen wir mit unter anderem mit dem Konzept Safer Use hinzukriegen. Aber das ist eine durchaus berechtigte Frage, aber ich muss noch mal sagen, die Medien richten sich ausschließlich an Menschen, die bereits konsumieren. So dass ich glaube, und das wird ja auch untersucht, also ob jemand, der nichts mit Drogen zu tun hat, sich in Klasse 9 befindet in der Schule, ob der durch sowas getriggert werden könnte. Und ich glaube, man kann das im Einzelfall nie sagen, aber ich glaube eher, dass sich niemand animiert fühlen kann, weil wir auch auf die Gefahren immer hinweisen, die trotzdem vorhanden sind, wie ich das heute auch mache, dass ich mir nur schwer vorstellen kann, dass das Menschen zum Konsum animieren kann, die nur weil sie die Broschüre lesen, die da bisher nichts mit zu tun haben.
Meine erste Reaktion war eher Verwirrung, weil
Okay.
ich so war, ist das jetzt eine Gebrauchsanweisung für guten Drogenkonsum? Das war
Es ist
meine
eine
persönliche erste
Es ist
Reaktion.
eine Gebrauchsanweisung. Du hast
Genau, ja.
Hast recht, es ist eine Gebrauchsanweisung, aber es ist eine Gebrauchsanweisung für Menschen, die bereits in Kontakt sind mit der Substanz. Und wir wollen ihnen halt zeigen, für die Zeit, in der sie Drogen konsumieren und wie man es, denn wenn sie es sowieso schon machen, wie man es risikoärmer machen kann. Wir enthalten uns dabei jeglicher Bewertung, ob das gut oder schlecht ist, ob wir das gut oder schlecht finden, das spielt auch in der Situation keine Rolle. Das wollen die Leute auch nicht von uns hören. Und deshalb tun wir es auch nicht.
Hast du das Gefühl, es bringt was, das Safer Use und generell dieser Ansatz?
Ja, also wir sehen, dass zumindest die Zahl der Infektionen, was HIV betrifft, in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen ist. Durch das Robert-Koch-Institut gibt es jedes Jahr Auswertungen von positiven Testergebnissen. Und das wird nach Gruppen unterteilt, ob es schwule Männer sind, Sexarbeiterinnen oder Drogenkonsumenten. Und die Gruppe der Drogenkonsumenten liegt im Moment ungefähr, sage ich mal, bei 200 HIV-Infektionen im Jahr. Die gesamte Gruppe, da geht es um viele Millionen Menschen, das ist im europäischen Vergleich sehr, sehr niedrig. Und wir sehen also im Verlauf, dass es deutlich weniger Infektionen wären, dass sich Menschen beim Thema HIV behandeln lassen. Auch dazu geben wir ja Hinweise, wenn sich Menschen infiziert haben, wie sie sich möglichst schnell behandeln lassen können, um eben ohne den Hepatitis-Virus zu leben. Und wir sehen auch da hohe Behandlungsraten in der Gruppe von Drogenkonsumenten. Also deshalb würde ich sagen, dass der Kenntnisstand bei Menschen, die Drogen konsumieren, nicht im Allgemeinen, aber was die Gruppe betrifft und auf die beiden Punkte bezogen, schon erfolgreich ist, die Informationsvermittlung. Nichtsdestotrotz, sehen wir bei der Vielzahl von neuen chemischen Substanzen, die täglich und wöchentlich auf den Markt kommen, die im Party-Setting und überall konsumiert werden, konsumieren Menschen vielfach ohne viel Kenntnisse mit fatalen Folgen. Das muss man leider so sagen.
Was ist denn aktuell, ja, weißt du das so, ich sag mal, die neue oder aktuellste Partydroge auch so in Deutschland? Also,
Also,
ich habe Heroin jetzt nicht so im Kopf, so dass das Erste, was die Leute nehmen.
nee, also es werden natürlich unglaublich viel Amphetamine genommen ich sag mal, im Bereich von Festivals, Party, Nightlife-Setting, also Liquid Ecstasy, andere Amphetamine, Kokain natürlich. Wir haben, das sieht man auch an den Zahlen, eine wirkliche, wir nennen das Kokainschwemme in Deutschland, dass viel Kokain nach Deutschland kommt, er sehr billig und sehr rein verkauft wird und das mittlerweile kein Randgruppenthema mehr ist, sondern die Substanz in der Mitte der Gesellschaft gelandet ist und viele Menschen versuchen sich temporär, ich sag mal, in andere Bewusstseinszustände zu bringen, auch sich zu stärken für Arbeit und Beruf, auch über den Konsum von Kokain in der Wechselschicht, wenn Menschen schwer arbeiten auch oder sehr viel arbeiten müssen. Das ist durchaus ein großes Problem und die Personen, die das betrifft, in der Mitte der Gesellschaft, kommen nicht in Beratungsstellen und sind auch für uns nicht erreichbar. Und das macht es oder kann es tatsächlich zum Problem machen. Also das sind im Moment angesagte Substanzen, aber auch so Sachen wie Tilidin oder Tramadol, also die, ich sag mal, beim Konsum das Selbstbewusstsein stärken. Und werden vorrangig auch von vielen jungen Männern konsumiert im Party-Setting. Also es gibt viele Substanzen und wir kommen eigentlich kaum hinterher in unseren Präventionsempfehlungen, weil die Anzahl neuer Substanzen, die auf den Markt kommt, man verliert ein bisschen die Übersicht.
Es gibt ja also ein großes Problem, hast du ja auch schon angesprochen, ist eben, es wird auf dem Schwarzmarkt verkauft und man weiß oft gar nicht so ganz, was innen ist. Da gibt es ja, oder Teststation nenne ich es jetzt einfach mal, wo man wirklich sehen kann, was da drin ist. Bietet ihr da auch was an, dass die Leute hier einen
Also,
Stoff vorbeibringen können?
Genau, also ja, unsere Mitgliedsorganisation in Berlin, Fixpunkt e.V., betreibt mit anderen in Berlin eines der ersten Projekte. Vor kurzem ist ja erst das Gesetz erlassen worden, dass das legal ist, auch in Deutschland. Und Menschen bringen ihre Substanz vorbei. Das wird im Labor analysiert und sie bekommen ein Ergebnis und sie bekommen vor allen Dingen ein Beratungsgespräch dazu. Und um zu sehen, was ist in der Substanz drin, ist das da drin, was man drin haben wollte, wie stark ist es? Und wir sehen halt, dass zum Beispiel Liquid Ecstasy um ein Vielfaches die Potenz höher ist als das, was man erwartet. Also, dass die Dosen viel zu hoch sind in Tabletten oder in flüssigen Substanzen. Und was wir uns wünschen würden, und das ist jetzt der nächste Schritt, dass es so Drug-Checking-Angebote direkt vor Clubs, bei Festivals draußen gibt, also da, wo Menschen Drogen konsumieren, die geben ihre Substanz ab und kriegen innerhalb von 15, 20 Minuten im Rahmen eines Beratungsgesprächs das Ergebnis dieses Tests, wo genau ausgewiesen wird, welche Substanzen sind da noch drin, die da gar nicht reingehören, welche Risiken birgt das und ist es, finde ich, vielleicht klüger, die Substanz einfach zu entsorgen. Und das passiert auch, dass Menschen vor Ort sagen, das ist mir zu riskant, bitte entsorgt das für mich. Und das ist das Potenzial eines solchen Projekts. Das gibt es auch in Österreich, in vielen anderen Ländern um uns herum in Europa. Und eine Möglichkeit, um sehr szenennah zu testen und zu beraten und den Leuten, da kommen wir wieder zu so einer informierten Konsumentscheidung. Ich kann nur meine Risiken reduzieren, wenn ich weiß, was ich konsumiere, wie stark die Substanz ist. Ist es überhaupt die Substanz, die ich kaufen wollte? Und das ist eine Maßnahme von Harm Reduction, also von Schadensminderung. Und das ist vielleicht ein zentrales Angebot, vor allen Dingen in den nächsten Jahren mit Zunahme von chemischen Substanzen, die auch weitgehend unbekannt sind.
Dankeschön.
Ja.
Noch eine Frage zu Suchtkranken. Also es gibt ja oft die Aussage, die auch ich schon oft getätigt habe, sind wir mal ehrlich. Naja, dann nimm doch einfach keine Drogen. Wie stehst du zu sowas, wenn das gesagt wird? Also
Also es gibt ja auch viele, viele Menschen, die keine Drogen konsumieren, zumindest keine illegalen. Also es gibt den Wunsch in der Bevölkerung, sich zu berauschen. Ob jetzt durch Alkohol, über Nikotinkonsum, ist ja auch eine Art von Rausch, oder eben über illegale Substanzen. Ich glaube, das ist Realität und man muss sich dieser Realität in unterschiedlicher Art und Weise stellen, mit vielfältigen Hilfsangeboten. Und man kann nur hoffen, dass es in Zukunft gelingt, über so eine Vielfalt von frühen Hilfen und auch von Maßnahmen der Entstigmatisierung, weil das ist ein weiteres großes Problem, Menschen zu so einem frühen der Artikulation eines frühen Hilfebedarfs zu bringen, dass sie früh sagen, wenn sie Hilfe brauchen. Heute sagen es viele spät und manchmal zu spät, weil sie halt Angst haben, sich zu outen und als Loser der Gesellschaft, der es nicht hinkriegt, ohne Drogen zu leben, zu gelten. Und deshalb gilt es neben diesen ganzen Hilfsangeboten auch zu gucken, was wir als Maßnahme gegen Diskriminierung und auch Entstigmatisierung tun können. Denn wir sehen im Rückblick, dass vielfach Drogenkonsum eine ganz kleine Phase im Leben eines Erwachsenen, der heute 50 oder 40 ist, war und das auch wieder vergeht. Und unser Ziel ist es eben, dass möglichst diese Zeit, in der Menschen sich ausprobieren wollen und sich auch berauschen wollen, die Zeit überleben und möglichst gesund überleben. Und das ist unser Auftrag und den versuchen wir jeden Tag bestmöglich zu erfüllen.
findest du deine Arbeit manchmal frustrierend, weil man sieht ja, also einen Drogenabhängigen, es sind ja auch keine schönen Zustände, die man da zu Gesicht bekommt und man sich oft denkt, ach, ich würde dir so gern helfen, aber irgendwie willst du doch nicht und also kann es manchmal einfach frustrierend sein.
Ja, natürlich ist das manchmal frustrierend, weil es natürlich nicht immer gelingt, das große Ziel zu erreichen. Aber ich glaube, Man kann das dauerhaft nur machen, wenn man auch die kleinen Schritte und kleinen Erfolge würdigt, auch für sich selbst. Also Menschen mit sauberen Utensilien auszustatten, Menschen einen Schlafplatz zu geben für Tage oder gar Wochen, einen Entgiftungsplatz im Krankenhaus klar zu machen. Das ist unsere Aufgabe und das gelingt auch ganz oft, aber du hast völlig recht, es gelingt auch oftmals nicht, Drogenkonsum zu beenden. Aber wenn es nicht beim ersten Versuch gelingt, dann vielleicht beim zweiten. Und das ist so ein bisschen die Motivation, dass wir auch nach den kleinen Erfolgen gucken und uns daran auch tatsächlich auch erfreuen und vor allen Dingen motivieren, um halt am nächsten Tag auch wieder arbeiten zu gehen und das Gleiche eben wieder zu tun. Das ist nicht immer ganz einfach, aber es ist, glaube ich, auch ein bisschen mehr wie Beruf, sondern auch so ein bisschen Berufung, sonst kann man das, glaube ich, nicht dauerhaft machen. Und aber es gibt auch oft genug Erfolgserlebnisse, wo Menschen irgendwann kommen und sich bedanken. Und das gibt einem so viel, dass man dann wieder auch motiviert ist für alles Folgende.
Also eher ein Marathonlauf als ein kurzer
Das ist
Sprint.
oftmals, ja, man kann eigentlich nur noch mal vielleicht einen Satz sagen, dass man Jugendliche und junge Erwachsene, dass sie sich möglichst frühzeitig an Hilfsangebot wenden, wenn sie merken, es verrutscht ihnen irgendwas. Und das merkt man ja selbst sehr genau, ob irgendwas sich verändert oder nicht, dass man sich das eingesteht. Die Angebote sind alle anonym. Die Kolleginnen und Kollegen haben Schweigepflicht. Die wissen genau, was mit demjenigen los ist. Man muss sich nicht schämen. Sondern möglichst früh kommen, dann gibt es auch eine gute Chance, was zu tun.
Das merken wir uns mal.
Okay.
Dann die allerletzte Frage. Willst du noch irgendetwas loswerden? Hast du noch einen Rat für Jugendliche zum Thema
Nein.
Safer Use?
Also ich würde, es gibt tolle Projekte, die sich auch mit chemischen Substanzen, die auch bei jungen Konsumenten sehr en vogue sind, wie zum Beispiel Mindzone in München, also die viele Informationen auch geben zu Liquid Ecstasy, zu MDMA, zu Kokain und zu den ganzen schnellen Sachen, die unglaublich beliebt sind bei jungen Leuten. Schaut mal ins Internet, bei nichtstaatlichen Organisationen. Es gibt auch anonyme Online-Beratung. Und wenn man sich heute informieren will, kann man das tun. Und ich kann nur dazu raten, nicht irgendwas blind zu konsumieren. Das kann ein großes Risiko sein. So viel vielleicht.
Dankeschön. Dann
Sehr
noch
gerne.
vielen lieben Dank für deine Zeit, für das Interview. Merkt euch, Jugendliche, schämt euch nicht für euren Drogenkonsum. Es ist okay, es gibt die Hilfe, informiert euch. Und damit wünsche ich euch noch einen charmanten Tag. Wenn ihr mehr von Salon 5 erfahren wollt, folgt uns gerne auf Instagram. Wir heißen da Salon 5- oder checkt unsere Webseite aus, salon5.org. Und bis dahin, tschüss.
Salon 5. Deine Jugendredaktion.